für Kinder, die mögen, für Kids drauf leid. 2018, ein Jahr, wo viel passiert ist. Und ich habe zwei Sachen herausgegriffen. Zwei Sachen, die uns, denke ich, auch im 19. noch werden mitbegleiten und prägen. Und ich möchte auch anschauen unter dem Aspekt, Gott ist grösser. Gott ist grösser, als wir uns vorstellen können, als wir verstehen können. Und dann gibt es manchmal Sachen, die wir nicht so einordnen können. Letzten Sonntag hat der Dick mitgebracht, das Büchlein von Katharina mit Freunden rausgegeben hat, über Pascal, ein Nachruf zum Gedenken. Und wenn man das aufmacht, dann berührt es mich stark, was Katharina da geschrieben hat. Eine junge Frau, die über Nacht ihren Mann verliert, an einem Unfall, den man nicht einordnen kann, ist an einem Stück Wurst versteckt. Am Tag nach Ablegen von seiner Abschlussprüfung, eine Woche vor seiner Abschlussfeier, einfach weg. Frau mit drei Kindern, und dann schreibt sie: Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Psalm 68, 20. Diesen Vers legte Gott mir aufs Herz an dem Abend, als ich die schreckliche Nachricht vom Heimgang meines geliebten Ehemannes erhielt. Ich danke allen, die zum Entstehen dieses Büchleins beigetragen haben, und ich danke Gott, dass er uns diese Last nicht nur auferlegt, sondern auch tragen hilft, trotz aller Fragen, die unbeantwortet bleiben. Das ist wahnsinnig stark. Und das ist für mich etwas, was das Evangelium ausmacht. Wir haben einen Gott, der in dieser Situation gegenwärtig ist und redet. Natürlich habe ich auch viele Fragen. Gott, was soll an dem gut sein? Aber in dieser Situation ist er da und redet auf eine Art und Weise, wo Katharina sagen kann: Ich danke Gott. Und hochachtig vor Ehre, hochachtig vor ihrem Zeugnis. Es hat hinten noch ein so Büchlein, und wer gerne so ein Büchlein hat, kann sich beim Dick melden. 2 Franken Unkostenbeitrag, eine Erinnerung an Pascal. Und das wirft nicht nur für Katharina, es wirft auch für uns Fragen auf. Und wir sind dran in der Gemeindeleitung, einfach auch als Input, ein paar Sachen aus dem Büchlein Geistliche Leiterschaft. Früher in der alten Ausgabe hat das geheißen Verantwortung, Leitung, Dienst. Für die älteren Semester unter uns kennen es vielleicht noch unter dem. Und es hat dort innen ein Kapitel Ersatz von Leitern. Und ich habe ein paar Ausschnitte, die ich möchte lesen, weil ich glaube, sie sprechen sehr stark auch in unsere Situation. Der Tod einer seiner Arbeiter kommt für Gott nicht überraschend und veranlasst ihn nicht zu einer Nothandlung. Wir mögen wohl durch den Verlust unversehens und hart getroffen werden, aber wir brauchen nicht, um Gottes Sache zu zittern. Wir müssen bedenken, dass zum christlichen Dienst Faktoren gehören, die die Führung etwa eines Konzerns nicht kennt. Letztlich ist es ja Gott und nicht der Mensch, der die vorbereitet und wählt, die in seinem Reich Leitung übernehmen sollen. Keine Arbeit, die er begonnen hat, wird er unbedacht liegen lassen, bevor der Zweck, den er damit verfolgt, erfüllt ist. Gott ist immer daran, die Menschen seiner Wahl für Führungsaufgaben vorzubereiten, auch wenn Menschen es nicht wahrnehmen. Wenn die Krise kommt, bringt er den, den er ernannt hat, an seinen Platz. Oftmals stimmt es, dass der Ersatz für eine bestimmte Position nicht sofort für alle Beteiligten klar ist, aber mit der Zeit wird es sich zeigen. Diese Situation wiederholt sich in der Geschichte ständig und jede Generation muss die gleiche Lektion von neuem lernen. Der Verlust eines bedeutenden Leiters erweckt immer die gleichen Zweifel und Ängste. Was wird aus dem Methodismus, wenn John Wesley stirbt? Was wird aus der Heilsarmee, wenn William Booth stirbt? Was passiert mit der FEG Laumenthal, wenn der Pastor seinen Dienst nicht antritt? Es gibt nur einen Leiter, der die Führung dauerhaft in der Hand hält, der niemals ersetzt werden muss. Die Gemeinde vergisst zuweilen seine wirkliche Gegenwart. Er hat immer bewiesen, dass ihm die Bedrängnisse und Gefahren seiner Gemeinde sehr am Herzen liegen. Wir sagen unserem Herrn klar, sagte Martin Luther, dass er sich, wenn er seine Gemeinde haben will, um sie kümmern und sie erhalten und verteidigen muss, denn wir können sie weder erhalten noch beschützen. Da wir einen Leiter haben, der sein Werk in der Kraft eines endlosen Lebens führt, gestern, heute und in Ewigkeit derselbe, brauchen uns Veränderungen in menschlicher Führung weder zu erschüttern noch zu erschrecken. Das Glasauer hat mir das aufgestellt. Ja, es ist eine schwierige Situation. Wir sind Gott dankbar für den Dienst vom Dick, dass er als Pensionierter bei uns als Prediger hilft. Wir sind dankbar für eine Pastorensuchkommission, die hilft, jemand Neues zu suchen. Wir sind dankbar, dass wir in all dieser Zeit jetzt zuerst mal in der Situation sind, dass wir Bewerbungen haben, wo man wirklich, wenn man sie anschaut, denkt, wow, das könnte etwas sein. Es kommen viele Bewerbungen rein, wo man denkt, ja, der sucht jetzt noch eine Stelle und ich verstand auch, warum er in der letzten Gemeinde gegangen ist. Ja, es ist so. So ist es. Jetzt haben wir doch Bewerbungen, wo wir im Januar das Passuco noch mal anschauen können und schauen, wie es weitergeht. Das ist die menschliche Sicht, aber ich bin überzeugt, dass Gott die FEG hier angeführt hat, dass er uns das Licht und Salz in das Tal gestellt hat und dass er einen Plan hat und dass er einen Weg hat. Und ich weiß ganz sicher, dass ich ihn nicht verstand, aber ich bin gespannt drauf und das ist das Schöne als Christ. Wir sind mit einem Gott unterwegs, der sein Reich baut und wir dürfen Teilnehmer sein. Wir dürfen mitmachen. Er baut sein Reich. Und das ist nicht unbedingt nur etwas, wo in einem Buch vom Sender steht, wo nochmal Leiter der China-Inland-Mission war. Im Philipperbrief schreibt der Paulus mit dem Timotheus an die Philipper und im Vers 6 sagt er: Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Das, wo Gott die FEG Laumenthal angefangen hat, das wird er als sein Werk weiterführen. Das, wo er in deinem Leben angefangen hat, das wird er weiterführen. Unsere Zeit steht letztlich in seiner Hand. Wir wollen hier unterbrechen und miteinander auch, ja, vielleicht auch das nochmal bedenken und das Lied singen: Meine Zeit steht in deinen Händen. Dankeschön euch. Live on stage, das ist nicht die Vergangenheit. Das wird uns nächstes Jahr noch beschäftigen. Ganz konkret gibt es natürlich den Glaubenskurs, das glaube ich, wo im Januar anfängt. Wenn ihr selber Interesse habt, einfach an der Grundlage nochmal zu arbeiten. Oder wenn ihr jemanden kennt, der das Gefühl hat, ja, Grossevangelisation ist jetzt vielleicht nicht gerade das Richtige gewesen, aber ein gutes Gespräch, wo man sich interaktiv damit auseinandersetzen kann, dann ist das vielleicht etwas, wo man jemanden einladen kann, dürfen gerne auf den Dick zugehen. Wenn man das live on stage anschaut, das ist in unserem letzten Rundbrief, ja, St. Jakobshalle, es gibt viel zum Danken, es gibt auch noch Anliegen. Und wenn man das anschaut bei den Finanzen, dann sieht man vielleicht Privatspenden, Budget der Erwartungen übertroffen, Kirchenbeiträge auch übertroffen, dann kommt Kollekte an der Veranstaltung. Und das ist bei weitem nicht erreicht worden. Natürlich, jetzt Basel sprichwörtlich, man gibt nicht. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, vielleicht sind es auch weniger Besucher gewesen, als man damit gerechnet hat. Und es geht jetzt nicht darum, die Veranstaltung zu kritisieren. Ich glaube, da müssen wir aufpassen, wir neigen dazu, schnell zu sagen, warum, wieso, weshalb, was alles schiefgelaufen ist. Ich glaube, das ist nicht das, was wir anschauen müssen. Diese Art von Evangelisation hat gewisse Leute angesprochen. Es sind Menschen zum Glauben gekommen. Halleluja. Super. Aber es hat kein einziger Bibelvers, den ich gefunden habe, der gesagt hat, das ist die einzige richtige Methode. Das ist eine unter vielen. Und für mich ist die Frage schon, die Menschen, die wir das Gefühl haben, wir haben sie nicht hier einladen, wie erreichen wir die? Versteht ihr? Gott hat uns einen Auftrag gegeben, geht hin. Und da muss niemand beten, was ist meine Berufung? Die hast du. Das ist gegeben. Das ist mein Auftrag. Ich bin von der Grundbegabung her nicht Evangelist. Ich gehöre nicht zu denen, wo das Ring fällt. Mein Auftrag ist es trotzdem, geht hin. Und wo Jesus seine Jünger ausgesendet hat, hat er gesagt, wenn ihr in einem Dorf nicht willkommen seid und man euch nicht zuhören will, dann geht fort und schüttelt den Staub ab von euren Füßen. Ihr seid nicht verantwortlich dafür, ob sich die bekehren oder nicht. Ihr seid verantwortlich dafür, ein Zeugnis zu sein. Und Jesus gibt uns die Option, nicht zu sagen, ja, ich habe gemacht, was ich auch können, die haben nicht wollen, jetzt bleibe ich halt hocken. Dann seid ihr dann Gang zum Nächsten. Wenn du Freunde gehabt hast, wenn du für sie betet hast und du hast sie nicht können zu live on stage einladen, dann sind vielleicht jetzt andere Freunde dran oder ist eine andere Art dran, wie ich sie kann erreichen kann. Ich habe für jemanden betet, als ich angefangen habe, für den zu beten, habe ich einen Monat lang nicht mehr gesehen. Auch das gibt es. Habe ich wegen dem falsch betet? Nein. Manchmal kann man nicht einfach weiterziehen. Man hat eine Stelle, man wohnt noch immer. Aber Gott sagt uns klar, achtet darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken und sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Das eine ist das gesprochene Zeugnis, das andere ist das gelebte Zeugnis. Leben wir denn so? Im gleichen Petrusbrief sagt der Petrus, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Das ist eins von den Geheimnissen in dem Ganzen. Dort fängt es an. Gib mir ein festes Herz. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, Auskunft zu geben, aber freundlich mit Achtung für die anderen. Ich denke, das ist etwas, wo ich mir immer wieder an der Nase nehme und nehmen muss. Ich bin lieber unauffällig. Aber wenn du unauffällig lebst, dann stellt dir auch niemand die Frage. Schlangenherr, der Dick, ich weiß nicht, ob er sich mag erinnern, hat mal eine Predigt gehabt. Fragwürdig leben. Zu diesen Vers. Frag-würdig leben. Leben wir es so, dass es überhaupt Fragen auslöst? Du, am Sonntagmorgen steigen wir immer ins Auto und gehen da ran. Darf man das sehen? Sieht man eurem Lebenswandel an, dass etwas anderes ist? Ich habe noch als Gymnasiast in der Sommerferien auf dem Bau arbeiten. Ein bei uns in der Gemeinde hatte eine Baufirma. Und dann durfte ich auf dem Bau mauern und arbeiten, damit sie Geld verdienen. Und die haben dann gewusst, der kennt den Chef, oder? Und dann haben sie gesagt, weißt du, Rocker singen, guter Mann, nichts fluchen. Und ich dachte, okay, der war der Älteste in der Gemeinde. Das hat mich aufgestellt. In seiner Baufirma haben die Leute gewusst, der flucht nicht. Die Leute beobachten euch viel mehr, als ihr meint. Und ihr wissen viel mehr. Aber können sie fragen, dürfen sie fragen? Sind wir bereit, Auskunft zu geben? Bin ich bereit, aufzufallen? Das ist für mich persönlich ein Kampf. Ich habe durch das Auffallen genug auf die Nase gekriegt. Ich habe das nicht gern. Und merke doch, ich muss auffallen. Das ist der Sinn. Zeugnis sein heisst, Zeuge sein heisst auffallen. Wenn du nicht auffallst, kannst du kein Zeuge sein. Geht nicht. Sind wir bereit, aufzufallen? Im Korintherbrief sagt Paulus, obwohl ich von niemandem abhängig bin, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Den Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen, denen, die unter dem Gesetz stehen. Bin ich, obgleich ich nicht unter dem Gesetz stehe, einer unter dem Gesetz geworden, um die zu gewinnen, die unter dem Gesetz stehen. Den Gesetzlosen bin ich sozusagen ein Gesetzloser geworden, nicht als ein Gesetzloser vor Gott, sondern gebunden an das Gesetz Christi, um die Gesetzlosen zu gewinnen. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Es passt nicht immer eine Methode für alle. Das hätte Paulus schon gewusst. Wenn ich mich auf Juden einlasse in seiner Kultur, dann muss ich mich anders verhalten, wie wenn ich mich auf Gesetzlose einlasse. Wenn ich mich auf die Schwachen einlasse, muss ich mich anders verhalten. Bin ich zu dem bereit? Merke ich das überhaupt? Und der Paulus redet hier in Korinth von seiner Zeit von Juden, Gesetzlosen und Schwachen. Von Frommen, von Leuten, die nichts wissen wollen und von Leuten, die schwach sind. Die gibt es auch bei uns. Aber es gibt wahrscheinlich auch noch andere. Ein bisschen metapherhaft. Jawohl. Vielleicht habt ihr die Schlagzeilen auch gehört und die Geschichte ein bisschen. Ureinwohner töten Missionar. Es geht auch hier nicht darum, das, was er gemacht hat, zu kommentieren oder zu kritisieren. Er hat wollen, diesen Ureinwohner auf deren Insel das Evangelium bringen. Das Besondere ist, dass dass die Insel ist tabu, da darf man nicht hingehen, wenn man will die Kultur bewahren. Für mich ist das aber ein Stück weit jetzt eine Metapher. Die Insel von der Unerreichten. Das ist eine physische Insel, wo einer auf sich genommen hat und dort bringe ich das Evangelium hin. Dort muss ich schauen, ob ich einen Weg finde. Ich behaupte, in unserer Gesellschaft gibt es ganz viele so Inseln. Nicht physische Inseln. Subkulturen. Menschen, die auf einer Insel leben in unserer Gesellschaft. Sind wir bereit? Kennen wir so Leute? Sind wir bereit, auf die zuzugehen? Das ist oft nicht einfach. Und oft schießen sie mit viel. Man könnte das eine oder das andere sich überlegen. Und es geht nicht um die, wo man nicht kennt. Oft fällt es, ja, was ist mit den Prostituierten? Ich hoffe, die Männer unter uns kennen die nicht. Aber es geht um die Leute, die wir irgendeinen Berührungspunkt haben. Es gibt ganze Subkulturen von Gamern, die irgendwo im Internet unterwegs sind und kaum noch Kontakt haben. Es gibt Jugendliche, die rumlungern, sagen wir, die nicht wissen, was mit sich anfängt. Es gibt einfach Menschen, die in ihrer Depression gefangen sind. Im schwarzen Loch. Leiden. Es gibt Menschen, die arbeitslos sind und nicht wollen, dass man das weiss. Vor einem Jahr, als es mich selber getroffen hat, haben wir ein Neuorientierungszentrum, da hat es ein Kollege gehabt, der ist jeden Tag im Anzug und der Krawatte auftaucht. Und da hat die Leiterin gesagt, hey, du musst doch nicht da so. Doch, muss ich. Das ist für meinen Tagesrhythmus und ich will nicht, dass meine Frau den Unterschied merkt. Auf einer Insel. Es gibt ganz viele Menschen, die auf Inseln leben. Mal leiden. Ich möchte auf eine Insel eingehen, wo es, glaube ich, bei uns im Leimental relativ viel gibt. Und wo ich glaube, wo unser gängiges Evangelium oft nicht an sie ankommt. Und Jesus gab ihnen folgendes Gleichnis. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern. Die reiche Ernten brachten so viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich, ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert, genieße das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Ich glaube, so Menschen gibt es relativ viel im Leimental, die ein schönes Haus haben, mindestens ein Auto, die Pensionskasse ist gefüllt. Die brauchen doch kein Evangelium. Oft präsentiere mir ein Evangelium, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das stimmt, und das ist nicht falsch. Wladimir und Manuela haben Ehekrise gehabt, mit dem Messer aufeinander los. Rufe mich an in der Not. Die Rebecca hat gelitten unter ihrer wilden Jugend, Drogen, ein Mann, der davor gelaufen ist. Rufe mich an in der Not. Claudia war verzweifelt. Die Gesundheit für ihren Sohn, die Esoterik, nichts hat weitergeholfen. Rufe mich an in der Not, so präsentiere mir gern das Evangelium. So Menschen kannst du das schon sagen. Das haben sie nicht nötig. Ich weiß nicht, wer von euch kennt die Schweizer Fernsehsendung Happy Day. Kennen viele Schweizer Fernsehen, haben sie eine Art von Lotto, kannst loskaufen und mit dem Geld tun sie zusammenlegen und dann kann man jemandem einen Happy Day wünschen. Kann man schreiben, so und so, hat diese Not, hat diesen Wunsch, einmal mit diesem Flieger fliegen. Es ist irgend dieses oder jenes passiert, wir bauen um, wir stellen das parat, wir machen Ferien für Familien, die nie können in die Ferien gehen können. Und sie begleiten das sehr schön, einmal wirklich eine positive Sendung. Ich habe das letzte mit jemandem über diese Sendung geredet und er sagt, da würde ich nie gehen. Und wenn du mich einladest, dann ist etwas faul. Ich komme nicht in das Studio, ich will nicht überraschen, ich will das nicht. Ich habe keine Tragödie bei mir in der Familie. Und das, was ich mir wünsche, das tue ich mir halt zusammensparen, ich brauche das nicht. Ich weiß, was die Person meint, aber ich denke, genau so ist es oft mit dem Evangelium. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Das ist Recht für die, die Not haben, die Tragik haben. Für die ist das Recht. Und wenn wir so Menschen wollen erreichen, wenn wir so Menschen wollen ankommen, dann müssen wir einen anderen Ansatz wählen. Und ich glaube, Jesus sagt, Achtung, bevor er überhaupt einsteigt, sagt er, nehmt euch in Acht. Begehrt nicht, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Und dort müssen wir einmal ehrlich sein. Es gibt Menschen, denen geht es gut. Und denen müssen wir das nicht kaputt reden. Und wir müssen zuerst einmal unser Herz prüfen. Denn wenn wir neidisch sind auf das, was sie haben, werden wir ihnen nie das Evangelium bringen. Funktioniert nicht. Dann haben sie etwas, was wir wollen, anstatt wir haben etwas, wo wir ihnen anbieten wollen. Das ist verkehrte Welt. Aber das ist nicht so einfach. Ich kann da vorne gut reden. Wenn du jemanden siehst, dann geht es einfach gut. Ja. Der kann den Kindwunsch erfüllen. Der kann dieses und jenes. Es ist nicht, dass es ihm gut geht. Wenn wir den Prediger lesen, der Prediger sagt, dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und zu genießen, was er hat. Leute, das ist biblisch. Denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Mir ist auch klar geworden, dass alles, was Gott tut, endgültig ist. Nichts kann hinzugefügt und nichts kann weggenommen werden. So handelt Gott, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Manchmal wünsche ich mir, dass wir Christen uns mehr freuen könnten an dem, was wir haben. Dass wir auch ein bisschen eine fröhliche Gemeinschaft wären. Dass wir könnten geniessen. Ich kann es nicht erklären, aber Gott hat das Materielle nicht gleichmäßig verteilt. Und das können geniessen, was einem Gott zuteilt hat. Und nicht so, Auch das ist eine Gabe und ein Segen. Und freuen wir uns und sind wir doch nicht neidisch auf die anderen. Aber jetzt würde ich euch noch kurz versuchen, den Unterschied zwischen dem Text und dem Text vorher aufzuzeigen. Schaut mal, im Prediger heißt, denn es ist ein Geschenk Gottes und ist mir klar geworden, dass Gott das tut. Und wenn ihr leset im Gleichnis, was der reiche Bauer sagt, dann wimmelt es vor, ich weiß, was ich mache, ich werde meine Scheunen, ich genug Platz, ich werde mich zurücklehnen und zu mir sagen, mein Freund, und spätestens dort müssen wir aufwachen. Wenn ich zu mir muss sagen, mein Freund, ist das aufgefallen? Aua! Ich sage zu mir, ich, mich, zu mir, mein Freund. Wie häufig, ich versuche auch meine Kinder zur Selbstständigkeit zu ziehen. Die sollen einmal flügge werden, oder? Aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles für mich und es liegt an mir und schließlich, was soll ich vor dem Essen beten? Wieso soll ich vor dem Essen danken? Ich bin gearbeitet, ich habe das Geld verdient, ich bin in den Laden gegangen, ich habe es gekauft, ich habe es gekocht, wieso soll ich Gott für das danken? Kommt euch das fremd vor? Nein. Das ist ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft. Und wenn man anschaut, was Jesus zu dem sagt, er sagt es relativ kurz, knapp, wie dumm von dir. Der Luther sagt, du Narr. Das ist dumm. Das ist dumm. Dann hat es im Leimental viele dumme Leute, Entschuldigung. Warum? Am Anfang vom Johannes lesen wir, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott, alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. Ohne Jesus ist nichts entstanden. Nichts. Im Kolosserbrief, durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrschen oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da noch, bevor alles andere begann. Er hält die ganze Schöpfung zusammen. Er hält die ganze Schöpfung zusammen. Achtung, Leute, das ist ganz ein wichtiger Satz und es ist fundamental anders als das, was die Wissenschaft als Theorie predigt. Es gibt Naturgesetze. Und wenn man es anstoßt, dann läuft es nach diesen Gesetzen. Gott ist überflüssig. Das ist nicht biblische Lehre. Es läuft nicht einfach so. Aber wenn er Stephen Hawking, was ich an ihm schätze, auch wenn ich seine Meinung nicht teile, aber er ist wenigstens ein ehrlicher Wissenschaftler im Vergleich zu vielen. Und im vorletzten Buch, The Grand Design, der grosse Entwurf, schreibt er am Schluss, ich kann es leider nur auf Englisch, if the theory is confirmed by observation, it will be the successful conclusion. Falls die Theorie durch Beobachtung bestätigt wird, da merkt ihr, das ist ein richtiger Wissenschaftler, dann haben wir die erfolgreiche Beweis, dann haben wir die Formel vom Leben gefunden. Jetzt, die Theorie, M-Theory, ist eine Theorie von Theorien, die man nicht einmal so richtig formulieren kann. Das ist schon mal das eine. Aber das andere ist, wenn es bestätigt wird, lasst euch nicht aufbinden, das sei alles bewiesen. Die Wissenschaftler, die Seriösen, sagen, falls. Und sie sagen Theorie. Sie sagen Hypothese, sie sagen nicht Wahrheit. Sie stellen sich die Welt gerne so vor, wie es ohne Gott würde gehen. Aber sie können es nicht beweisen. Wenn er es könnte beweisen, hat er es geschrieben, aber garantiert. Er kann es nicht. Und sie sollen ruhig weiterforschen. Lassen sie forschen. Aber am Schluss werden sie genau da landen. Es geht nicht ohne Gott. Und es geht nicht ohne Gott, es braucht jemanden zum Auslösen, zum Anfangen, der Anfang. Da sagen die Wissenschaftler noch eher, ja, das ist eine Frage, die können wir nicht lösen. Aber es braucht auch Gott zum die Schöpfung erhalten. Denn ohne Gott wird es auseinandergehen. Und schaut mal, was der Petrus schreibt, was am Schluss von der Zeit wird sein. Der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie der Dieb, dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen. Und alles wird sich in Flammen auflösen, die Erde wird mit allem, was auf ihr ist, verschwunden sein. Andere Übersetzungen sagen, die Elemente werden verglühen. Das ist für kaum Physiker spannend. Wenn Gott das nicht erhält, geht das einfach auseinander. Fertig, Schluss. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, Gott ist da extrem gnädig mit uns. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine Wiederkehr hinauszögert, wie manche es meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Gott gibt uns Zeit. Zeit zum Umkehren, zum Merken. Weil wenn er mal die Elemente verglieht, dann ist keine Zeit mehr, dann ist es passiert. Und wir dürfen Zeuge sein, dass Gott jetzt noch uns die Zeit gibt und seiner grossen Gnade. Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Warum ist es nicht so warm da drinnen? Wegen der Heizung. Nein, weil es Winter ist, weil das stimmt. Weil Gott die Erde erhaltet. Und Gott erlässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und er sendet Regen für die Gerechten und die Ungerechten. Verstand das nicht. Aber es ist so. Warum macht Gott keinen Unterschied? Es gibt Zeiten in der Offenbarung, wo er sagt, für 3,5 Jahre wird er einen Unterschied machen und die Leute werden sich trotzdem nicht bekehren. In dieser Zeit, es ist eine riesige Gnade. Und wenn der reiche Kornbauer seine Ernte hat, dann ist es wegen dem und nicht, weil er so ein toller Sieg ist. Und genau das ist der Punkt, oder? Ich weiss nicht, wer von euch Teenager daheim hat oder Teenager gehabt hat, vielleicht kennt ihr den Spruch, solange du Pfiess unter mir Tisch hast. Wir kennen den, hä? Galten Tod, Hausregeln, hä? Was steckt da dahinter? Dass man oft Erfahrung gemacht hat, dass die Jungen, solange man will, dass sie flügge werden, ja, das ist schon gut und recht. Aber manchmal haben sie das Gefühl, es geht nicht. Sobald die 18 bin, ziehe ich aus. Ja, und wer zahlt die Krankenkasse? Und das Wasser und der Strom? Und übrigens, fast am wichtigsten, wer zahlt das Wi-Fi? Ja, im McDonald's ist das gratis. Natürlich hinkt das Beispiel ein Stück weit, aber Gott versorgt uns mit so viel. Sind wir dankbar? Oder wollen wir einfach nur, das kann ich selber? Und dort ist der Punkt. Warum brauchen Menschen, die es nicht gut geht, das Evangelium? Das Evangelium ist nicht nur, Gott rettet uns aus der Not. Ja, das kann er auch. Aber Gott bietet uns eine Beziehung an. Gott bietet uns eine Beziehung zum Schöpfer an, der das Leben erhaltet. Das Evangelium ist viel mehr als die Feuerwehr kommt löschen. Der Doktor kommt operieren. Das Evangelium ist eine neue Lebensqualität in einer neuen Tiefe und in einer neuen Beziehung, wo es einen Frieden gibt, der tiefer ist, als man verstehen kann.
Die Animation läuft nicht richtig, aber darum seht ihr jetzt gerade alles aufs Mal, macht nicht. Unser Auftrag ist nicht so sehr, rettet Menschen aus der Not, heilet Leute und, und. Das gehört alles auch dazu. Aber der Auftrag ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. So sind wir Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Der Friede von dieser Versöhnung, um das geht es. Das fällt im reichen Kornbauer auch. Das kennt er nicht. Das ist eine Lebensdimension, wo du nur kannst haben, wenn du in Gott wiedergeboren bist. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Gott kennen ist das Leben, nicht reich sein. Und Gott kennen kannst du in allen Lebenslagen. Wenn das Evangelium nur war, ich rette dich aus der Not, müsste es allen Christen gut gehen. Weil er ja alle aus der Not gerettet hat, dann hat keiner mehr Not. Was sollen wir denn der Katharina sagen? Das Evangelium ist viel mehr, ist viel tiefer, ist viel umfassender. Gott kennen bringt eine Dimension ins Leben, die es sonst nicht gibt. Wo treibt durch Not. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Gott kennen ist Leben. Bis 2019 haben wir das übers 2019 geschrieben. Da steckt so viel dahinter, das ist eine erste Einführung. Gott kennen ist Leben. Soll der Tolstoi gesagt haben, letztlich steht es da im Johannes, das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen. Kennst du Gott so? Und wenn du ihn so kennst, bist du bereit, die Insel aufzusuchen und diesen Menschen vorzuleben, zu erzählen, dass es den Gott gibt, dass er das Leben erhaltet und anbietet. Ob ich im finsteren Tal wandle oder ob ich am deckten Tisch sitze, kann ich das genießen? Kann ich das ahnen? Ich möchte noch mal zusammenfassen. Daheim auf dem Bildschirm hat es besser ausgesehen. Okay. Gott ist grösser, als wir uns vorstellen können. Katharina kann sagen, ich danke Gott, dass er uns die Last nicht nur auferlegt, sondern auch tragen hilft, trotz aller Fragen, die unbeantwortet bleiben. Und im Philipper heißt es, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Meine Zeit steht in deinen Händen. Paulus sagt, ich bin allen alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Life on stage ist als Event vorbei. Der Auftrag haben wir immer noch. Und wenn live on stage jemand nicht angesprochen hat, haben wir den Auftrag, den anderen etwas anderes zu werden, auf eine andere Art und Weise zu finden, wie wir mit ihnen können das teilen, das Evangelium. Und gerade in unserem Tal müssen wir uns in Acht nehmen, dass wir nicht neidisch werden auf die, die es scheinbar besser haben. Wenn wir neidisch sind, werden wir ihnen nicht auf eine gute Art das Evangelium können bringen. Das Evangelium ist Gott erkennen. das wahre Leben, das ewige Leben, ist Jesus zu erkennen. Und das ist etwas, wo wir haben und wir dürfen weitergeben. Und durch das kann dann Gott wirken. Durch das freue ich mich.